Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Herzlich willkommen, schon wieder eine neue Folge Film und Fressen. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Heute sind wir mit euch gemeinsam quasi in Paris und es geht ab in die Kanalisation und auf die Dächer der Stadt hinein in eine dampfende Restaurantküche. Und schon stehen wir mittendrin in einer Geschichte, die eigentlich völlig absurd klingt. Das, was euch da erwartet, das fasse ich gleich mal noch zusammen. Aber zuerst will ich natürlich, weil ohne ihn funktioniert das Ganze hier ja gar nicht, den lieben Daniel begrüßen.
Hallo Johannes, ich freue mich, dass wir einen weiteren Film besprechen in unserer Reihe und bin schon ganz gespannt darauf, wie wir uns heute durch Paris futtern.
Ja, ne, es geht ja um Ratatouille, einen charmanten Animationsfilm. Die meisten Animationsfilme sind ja irgendwie charmant. Es gibt vielleicht so ein paar Ausnahmen, aber in dem Fall ist er wirklich sehr charmant gemacht. Mit jeder Menge Food natürlich und Spaß. Also es ist auch was, wo man hin und wieder ein bisschen schmunzeln musste. So ging es mir zumindestens. Bevor wir da weiter eintauchen, wie es uns so mit diesem Film ergangen ist, eine kurze Zusammenfassung. Ratatouille ist ein Pixar-Film aus dem Jahr 2007 und der erzählt über jede Menge Geschmack. Interessanterweise, ich habe es ja eben schon gesagt, sehr absurd. Die Hauptfigur ist eine Ratte, Remy, und der hat, Ratten haben ja schon ein feines Gespür, riechen sehr gut, aber er hat ein feines Gespür nicht nur für Unrat, sondern eben für gutes Essen. Also er steht weniger auf Müll, sondern er ist interessiert an Kräutern, Fonds, Texturen, verliebt sich in die Hochküche von Paris, die französische Hochküche, und sieht da so einiges in den Vororten vom Fernsehen gebannt, alte Kochsendungen, und durch eine Reihe von Zufällen landet er dann schließlich letzten Endes in der Pariser Kanalisation, dann in einer Küche eines Pariser Restaurants, eines bekannten Kochs, den er eben immer im Fernsehen gesehen hat, und dann feststellt, dass er tot ist, und trifft dann dort auf den unbeholfenen Linguini, der eigentlich da nur Teller waschen soll, aber sich an der Suppe versucht. Remy sieht das und verfeinert die Suppe, die dann zum Bestseller plötzlich avanciert. Alle sind begeistert. Eine Kritikerin, die diese Suppe isst, schreibt toll drüber und plötzlich will jeder diese Suppe. Linguini, der junge Küchengehilfe, wird dann doch zum Hilfskoch und muss dann nach und nach eben auch andere Dinge kochen. Das passt diesem Eigentümer, diesem Küchenchef nicht so ganz, weil, das erfahren wir auch, er eigentlich auf das Erbe dieses Restaurants spekuliert hat, und plötzlich taucht eben Linguini auf mit einem Brief, und ja, da baut sich einiges auf, aber letzten Endes geht es ja auch zuerst mal darum, dass Remy diesen lieben Linguini so ein bisschen unter die Fittiche nehmen muss, weil Linguini ganz schnell gemerkt hat, die Ratte hat eigentlich hier den guten Geschmack und nicht ich. Er steuert den dann und es wird alles ja richtig deliziös in der Küche, und der lustige Tollpatsch wird ein gefeierter Koch. Und es ist aber nicht so eine Komödie, ne? Daniel, so würde ich das nicht mal sehen. Also da ist schon auch einiges an Tiefgang. Wie ging's dir denn damit mit diesem Film? Das ist ja jetzt was ganz anderes wie die beiden anderen Filme, und ich weiß, du hast mal durchklingen lassen, naja, so ein Animationsfan bist du nicht ganz.
Ja, das ist schön, dass du dich daran noch erinnerst. Ich muss auch ein bisschen schmunzeln bei deiner Einführung. Also ja, klar, du hast sehr gut das wiedergegeben, und ich finde das gut dargestellt. Genau, aber dann hast du am Anfang natürlich gesagt, jeder Animationsfilm ist irgendwie so unterhaltsam und sowas. Und da dachte ich schon so in meinem Kopf, naja, also das ist wirklich ein schöner Aufhänger, wo wir so sehen, wir kommen vielleicht auch aus verschiedenen Richtungen an diese Filme ran. Also ich habe tatsächlich, obwohl ich mich ja mit Essen und Trinken viel beschäftige, auch im Film, den Film einmal gesehen und habe den auch schon wieder vergessen gehabt. Und es hat mich wirklich auch wieder Überwindung gekostet, jetzt so einen Animationsfilm zu gucken. Und als Forscher soll man ja immer klar machen, wo man steht, so wo man in der eigenen Position ist. Und mit welchen Vorurteilen man an so einen Film drangeht, das will ich hiermit auch ganz offen tun. Ich bin bei Animationsfilmen echt skeptisch und es reißt mich irgendwie nicht so richtig mit, muss ich irgendwie sagen. Also ich muss mich wirklich darauf einlassen, jetzt diesen Film zu gucken und zu sagen, ich werte den nicht gleich ab, weil es ein Animationsfilm ist, sondern wir gucken mal, was wir da rausholen wollen. Ja, und du hast recht, es ist tatsächlich nicht nur eine Komödie, das finde ich auch insgesamt ganz charmant bei dem Film. Und ja, denke, da kann man auch sicherlich einige interessante Aspekte rausholen. Hat natürlich, wie so ein Pixar-Film wahrscheinlich ist, ich kenne gar nicht so viele, wenn ich überhaupt noch welche kenne. Ich könnte es auf jeden Fall keinen benennen. Toy Story, glaube ich, ist auch ein Pixar-Film, ne? Aber auch Ding.
Monster AG zum Beispiel ist, glaube ich, auch ein Pixar-Film. Also, aber das geht mir ähnlich. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wer die produziert hat, ne? Also, aber ich glaube, Pixar hat Toy Story und hat, glaube ich, auch diese Monster AG produziert, ja.
Ja, auf jeden Fall, was mir bekannt ist, dass die gewissen Namen haben, was Animationsfilme anbelangt und dass sie da eben die auf einem bestimmten Qualitätsniveau ja produzieren. Und das musste ich eben, während ich diesen Film geschaut habe, auch anerkennen. Also zumindest von der Optik und von dem Design, so wenn man sieht, wie alt der Film ja inzwischen ja auch schon wieder ist, fand ich den auch überzeugend gefilmt oder animiert, wenn man das vielleicht so sagt. Du wiederum hast mir tatsächlich per WhatsApp, als du den Film beschrieben hast, als du darauf reagiert hast, gleich eine positive Nachricht mal geschickt. Jetzt würde ich natürlich auch dich gern fragen, also mit welcher Erwartung du da dran gegangen bist und wie du dich so erstmal diesem Film genähert hast oder was du
mitnehmen wolltest. Mir ging es ähnlich. Ich habe den Film vor Jahren irgendwann mal gesehen, konnte mich aber auch nur noch dunkel erinnern. Die Ratte und Kochgeschichte und ein bisschen unterhaltsam und lustig. Ich mag schon Animationsserien oder Filme, war schon immer ein Simpsons-Fan zum Beispiel und kann dem schon immer was abgewinnen. Also jetzt jeden Animationsfilm würde ich mir tatsächlich nicht anschauen. Das weiß gar nicht, warum ich den damals angeguckt habe, aber jetzt habe ich ihn ja nochmal angeschaut, bewusst in der Vorbereitung auf diese Folge natürlich. Und es hat mir aber auch Spaß gemacht. Ich fand ihn von der Aufmachung immer noch sehr zeitgemäß. Klar, kann man jetzt noch mehr rausholen, aber er wirkt nicht alt, finde ich. Er könnte auch jetzt gerade aus einem der Studios irgendwie auf die Leinwand gehüpft sein. Sehr detailgetreu, sehr spannend auch die Charaktere, die es da sowohl bei den Ratten als auch bei den Menschen gibt. Und ich habe mich einfach mal so treiben lassen nochmal, um zu sehen, bewusst dann auch hinzusehen, nicht nur die Story, sondern auch bewusst zu sehen, was wird denn hier eigentlich erzählt? Was ist da die Story behind, die man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick sieht? Weil klar, wenn man da mit Familie, mit Kindern reingeht, ist das natürlich ein lustiger Film. Guck mal da, die Ratte kocht, ne? Ist ja schon so absurd, wie ich es eingangs auch gesagt habe. Aber eigentlich steckt ja da viel, viel mehr dahinter als so ein paar Lacher, wenn da was Lustiges passiert mit diesem tollpatschigen Linguini etc. pp., was alles so im Film da vorkommt. Der Gesundheitskontrolleur, der da von den Ratten überrannt wird und dann ins Kühlhaus geknebelt und gefesselt abgelegt wird, ja. Aber letzten Endes, was ich so schön fand, das ist auch so das, die zentrale Botschaft, die ja dieser Starkoch Gusteau, so heißt er mit Nachnamen, der Vorname fällt mir jetzt gerade nicht ein, Gusteau, der Starkoch, der tot war, den Remy da eben im Fernsehen gesehen hat bei einer älteren Dame, wo die Rattenkolonie das erste Versteck hatte, den er da wahrgenommen hatte und der mit ihm später dann tatsächlich auch spricht. Ja, das ist, ne, eine Ratte spricht erstens, zweitens spricht sie dann mit einem toten Koch. Also es ist eigentlich schon alles relativ schräg, aber wie die Story, die sich dann halt auch entspinnt und wie diese Figuren da auch ausgearbeitet worden sind, dass man da auch in Gefühl einfach dafür bekommt, wer wie tickt und wie er da unterwegs ist. Und was ich sagen wollte, eben diese Botschaft, die dieser Gusteau hatte, jeder kann kochen, also egal wo er herkommt, egal welche Herkunft er hat und egal wie viel Talent vielleicht in ihm drinsteckt, es zählt eben den Mut gegen Erwartungen zu arbeiten, zu kochen und da einfach, einfach machen. Und das wird ja auch da immer wieder aufgegriffen und man hat sich in dieser Küche arrangiert mit diesem komischen Küchenchef, der der Nachfolger ist. Und man macht eigentlich Dinge, die man gar nicht so sehr mehr machen will, weil das teilweise nichts mit Kochen zu tun hat. Und dann kommt plötzlich da so ein Linguini, der eigentlich gar nichts kann und plötzlich zaubert er da die geilsten Sachen, nur weil eine Ratte eine Supernase hat. Und das fand ich eigentlich auch so schön, wie da diese Freundschaft zwischen so zwei Außenseitern, der Ratte ganz klar, die hat nichts in der Gastronomie zu suchen, in der Küche, uah, ne, da hast du ein Problem, deswegen wird der Laden ja auch am Ende nochmal zugemacht, und diesem Linguini, der da eigentlich steht und gar nicht so recht weiß, was er da so tun soll und wieso er da gelandet ist. Und die tun sich zusammen und erreichen eben Dinge, die sonst keiner alleine erreicht hätte. Weder Ratte noch eben, ja, Beikoch.
Ja, also was ich an dem Film auch wirklich schön fand, ist, dass er so eine Liebe und Leidenschaft für das Kochen vermittelt. Und da dachte ich, das ist wirklich auch was man, weswegen man auch mit Kindern gucken könnte, aber auch natürlich auch in unserer Gesellschaft, heute in unserer Kultur, wo man vom Kochen manchmal sehr weit entfernt ist, wo man so eine große Distanz dazu hat und vielleicht auch immer das Gefühl hat, man kann vielleicht gar nicht kochen, auch wenn man vielleicht doch schon so ein bisschen schon was zusammenbrutzeln kann, aber man so das Gefühl hat, ja, Kochen ist vielleicht sowas wie Hexerei oder Zauberei oder muss gleich irgendwelchen besonderen Ansprüchen genügen. Und das hier so gezeigt wird, das finde ich, das vermittelt diese Ratte auch ganz schön, dass da eben so eine Faszination drin liegt, dass das, dass die Auseinandersetzung mit Geschmack eine Wichtigkeit hat und eine Wertigkeit besitzen kann und dass man sich da so reinarbeiten kann. Also das fand ich wirklich auch ganz gut. Und ja, dann ist natürlich die Frage, was es mit diesem jeder kann kochen auf sich hat. Also mit diesem auch mit diesem Küchenjungen, der danach sich als des Meisterkochs Sohn entpuppt. Ja. Und ob wirklich jeder eben so ein Talent hat zum großen Kochen. Und da heißt es ja am Ende auch des Films, es kommt ja dann weniger darauf an, dass jeder ein Künstler werden kann, sondern eben jeder, egal woher kommt, kann auch schon mal kochen. Und da dachte ich so aus soziologischer Sicht, auch mit so einem historischen Blickwinkel, das ist irgendwie interessant, weil man früher gesagt hätte, ja klar, jeder kann kochen, also jeder muss ja auch irgendwie kochen, also oder wenn du sonst nichts wirst, ja, wirst du Wirt. Gibt's auch so, so abwertende Sprüche. Oder wenn wir uns auch anschauen, so die Entwicklung von Koch und Esser, also von Koch, dem Beruf, und dann auf der anderen Seite aber jemand, der so professionell isst, Gourmetkritiker ist, ja, oder auch über Essen reden kann, über Geschmack reden darf, dann kennen wir aus der Historie, dass das Kochen selber eigentlich eher eine knechtische Tätigkeit ist. Also schon mal Aristoteles wird irgendwie so der Koch erwähnt, ja, aber niemand, der isst, ja, so richtig, also mit Geschmack, aber das Kochen ist eben eine abgewertete Tätigkeit. Und also man hätte keine Intention gebraucht oder keinen Bildungsauftrag, um zu vermitteln, jeder kann kochen. Ja, es ging darum, dass nicht jeder kochen muss. So, und da als ich diesen Film gesehen habe, dachte ich mir so, das ist interessant, weil wir heutzutage vielleicht schon eben durch unsere ausdifferenzierte, arbeitsteilige Gesellschaft, bei der eben viele nicht mehr kochen müssen, ja, und auch sich davon entfremdet haben. Auf der anderen Seite es eben sehr viele Fertigangebote gibt oder Außerhausverpflegung gibt, mit der man sich über Wasser halten kann, dass da eben so eine Distanz zu dem Kochprozess stattgefunden hat, wo man den Leuten wieder vermitteln muss oder vermitteln kann, jeder kann kochen, also trau dich ruhig, ja, und du kannst darin eine Form von Sinnlichkeit finden, von Befriedigung finden und du kannst dir vielleicht selber auch eine neue Genusswelt eröffnen. Und das fand ich eine wichtige Botschaft in diesem Film, wenn man eben diese Unterstellung macht, wir haben vielleicht in der Masse heute ein fremdetes Verhältnis zum Kochen und da führt dieser Film wieder die Menschen vielleicht ran an die Kochtöpfe, an den Kochprozess.
Ja. Und das fängt ja schon ganz am Anfang auch tatsächlich, wie ich finde, bei diesem Film an. Da natürlich etwas absurder als nachher in der Pariser Gastronomie. Ich erinnere mich da an die Szene, dass die Ratte Remy da einfach einen schönen Pfifferling oder einen Pilz findet und sein Bruder, weiß jetzt nicht, wie er heißt, die ganzen Rattennamen habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Der dicke kleine Bruder hat irgendwie irgendwo ein Stück Käse gefunden und Remy geht in diese Tüte rein, riecht und sagt dann, ah, das ist ein, ich glaube, ein Comté, irgendwas, sowas ganz Besonderes und ja, das musst du hier unbedingt mit ihm kombinieren und dann noch ein bisschen davon und dann sind sie, glaube ich, oben auf dem Dach und der Blitz schlägt in den Blitzableiter ein und der Käse ist mit diesem Pilz schön verschmolzen, weil sie haben ja quasi jetzt dann auch gekocht und dann probiert er und sein Bruder probiert und alle sind irgendwie hin und weg und das ist einfach, finde ich, auch so eine Aussage und greift auch das auf, was du gerade eben gesagt hast. Es gehört oftmals ja gar nicht das Komplexe und das Schwierige dazu, sondern einfach mal machen und einfach mal Dinge miteinander kombinieren, um selbst zu sehen und zu schmecken, was passt denn überhaupt auch gut dazu. Und da denke ich, ist schon wiederum irgendwie, ja, sind einige Menschen gefragt, das auch wieder weiterzutragen und zu sagen, hey, wir müssen sensorisch einfach auch nochmal unterwegs sein, schmecken, riechen, spüren, fühlen. Und da ist das natürlich, das Kochen, wunderbare Gelegenheit. Und ich weiß es, das gibt ja unterschiedliche Initiativen. Ich weiß es von Slow Food, die ja auch sehr oft ein Kochmobil gerade für Kinder im Einsatz haben, um dort einfach mit wirklich einfachen Gerichten auch zu zeigen, wie koche ich Dinge, wie schmeckt das, wie ist es von der Textur her, wie fühlt sich's an, wie beißt's, wie schmeckt's. Und das finde ich enorm wichtig. Und da geht dieser Film kleine erste Schritte, weil er halt in absurder Weise Dinge vorführt, die dann auch von Erwachsenen, aber auch gerade von Kindern wahrgenommen werden. Wenn die dann diese süße Ratte da sehen, den kleinen Koch, wie er dann auch genannt wird, dann guckt man natürlich erst recht hin, was macht der? Und vielleicht sagt dann der ein oder andere auch, hey Mama, hey Papa, lasst uns doch mal irgendwie was gemeinsam kochen.
Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch, dass das so funktionieren kann. Was ich auch spannend fand, wenn ich drüber nachdenke, dass es eben diese Auseinandersetzung mit der verschiedenen Arten des Schmeckens gibt und auch mit den Komplikationen, die damit einhergehen, wenn man Geschmack am Geschmack gefunden hat, am Schmecken bekommen hat. Also es gibt ja verschiedene Charaktere in dem Film, die auf unterschiedliche Art und Weise schmecken und mit ihrem Geschmack leben. Zum einen dieser Bruder des kleinen Chefs, ja, der ja auch sagt, ja, die Kunst ist es, nicht in Schwierigkeiten zu kommen, indem man nicht picky ist, ja. Also ich meine, der isst ja wirklich sehr gerne, muss man sagen, ja, auch dieser Bruder. Im Gegensatz zu, da gibt es auch den Vater, ja, der Vater sagt schon, der hat schon ein ganz mechanistisches Verständnis, ja, Essen ist Fuel, also Energie, ja, Benzin, Treibstoff und das reicht. Dann der Bruder eben von dem kleinen Chef, der ist schon irgendwie ein Leckermäulchen, aber will nicht besonders picky sein und schon gar nicht irgendwie ist der in der Lage, schon so weit zu denken, wie man Sachen kombiniert und das hält ihn auch von Schwierigkeiten ganz gut fern, ja, also tatsächlich kann der auch dann noch alles Mögliche essen, ja, solange es irgendwie nur reichhaltig und irgendwie eine gewisse Attraktivität hat. Und dann gibt's ja irgendwie den kleinen Rattenmeisterkoch, der ja dann sich schon in die Bredouillen bringt, um seine Geschmacksgelüste zu befriedigen, der schon irgendwie kennengelernt hat und weiß, also bestimmte Dinge schmecken einfach besser, wenn man sie so und so kombiniert, aber um die Sachen zu kombinieren, muss man dann eben bestimmte Anstrengungen in Kauf nehmen. Ja? Also man muss irgendwie Safran sich organisieren und Safran gibt es eben nicht, das liegt nicht irgendwo auf der Straße rum, sondern man muss dann, also in dem Fall des Films ja irgendwie bei jemandem, bei einem Mensch ins Haus gehen, ja, und dann da das Gewürzregal durchstöbern, auf die Gefahr hin, dass man nachher mit der Schrotflinte beschossen wird. Ja, aber auch wir Menschen natürlich müssen, um an Safran zu kommen, entweder einen hohen Preis bezahlen oder in ferne Länder reisen und Abenteuer bestehen, um dahin zu kommen. Oder diese Ratte muss ja dann irgendwie das auch richtig grillen und dann kann das ja nicht irgendwie gegrillt, geheizt werden, sondern es muss dann irgendwie auf dem Schornstein drauf gegrillt werden. Dann werden sie vom Blitz getroffen, dann hat sie eine neue Methode entdeckt, wie es noch besser schmeckt. Aber wie kann man irgendwie wieder vom Blitz, den Blitz einbinden, ohne selber dabei drauf zu gehen? Das ist also schon wieder so eine Herausforderung drin, die man bewältigen muss, wenn man auf die beste Art und Weise schmecken muss. Und dann gibt's ja noch den Kritiker am Ende, ja, Ego, wo man ja sieht, wie ja das elaborierte distinktierte Schmecken eben auch ja so eine lustfeindliche Komponente, ja, oder auch asoziale Komponente bekommen kann, ja, indem man eigentlich nicht mehr so aus Leidenschaft fühlen schmeckt, sondern ja das Geschmacksurteil fällt, ja, also man kann Existenzen vernichten, indem man ein Urteil über den Geschmack von etwas fällt, ja, ein hartes, barsches Urteil formuliert und dann eben sagt, ja, das schmeckt mir nicht aus den und den rationalen Gründen und das gilt dann ja für alle Zeiten und damit hat dieser Koch dann irgendwie sein Wirken, die Berechtigung zu seinem Kochwirken verfehlt und muss sich dann zurückziehen. Also da merkt man auch, ja, Schmecken ist auch eine differenzierte Angelegenheit und kann in unterschiedlichen Formen vorkommen.
Ja, genau, das ist immer, ne, über Geschmack lässt sich ja auch wunderbar und trefflich streiten. Was dem einen schmeckt, das sagt dem anderen gar nicht zu. Und du hast ja jetzt auch die Figur des Kritikers Anton Hugo, wie auch immer, wenn er französisch ausgesprochen wird, der ja damals eben Gusteau niedergeschrieben hat, der dann 2 Sterne verloren hat. Also wir sprechen hier von einem 5-Sterne-Restaurant, was es ja sowieso nie gab, ja. Aber der jetzt 3 Sterne noch hat und 2 sind erloschen, weil irgendetwas nicht geschmacklich so war, wie sich eben der Ego sich das vorgestellt hat. Und nachdem dann plötzlich alle, wirklich alle in Paris wieder von Gusteau gesprochen haben, von diesem Restaurant, diesem neuen Koch, der plötzlich da irgendwoher erschienen ist und von diesen Kompositionen, die er da einfach mal so mir nichts, dir nichts entwickelt, weil das ist ja auch ein Punkt, alle kommen und sagen, ja, wir haben ja schon alles gegessen, was auf der Karte ist, die Suppe kennen wir auch schon, die plötzlich so eingeschlagen hat, das war ja der Beginn, hatte ich ja erzählt, und dann ist der liebe Linguini plötzlich gefragt und er muss was kochen, obwohl er gar nicht kochen kann. Und Remy überlegt, was könnte man machen. Da kriegt er ein Gericht von diesem bösen Chefkoch, der ja eigentlich nur eins will, dass Linguini scheitert, er den feuern kann und der eben nicht ans Erbe kommt, weil er, du hast es ja gesagt, es sich rausstellt, dass er der Sohn vom großen Gusteau ist. Und da gibt er ihm ein Gericht, das schon damals zu Gusteaus Zeiten einfach gelinde gesagt scheiße ist. Und der soll das so nachkochen. Aber Remy, die Ratte, die schlaue Ratte, sagt, nee, das funktioniert so nicht, wir machen hier was anderes. Und ja, setzt sich da sogar gegen Colette. Das ist, ja, eine Chefköchin, würde ich mal sagen, vielleicht die Sous-Chefin, es ist nicht so ganz klar, in welchem Rang sie da steht, jedenfalls eine starke Figur, die meinungsstark und ausdrucksstark auch ist, auch die Frau im Kochberuf sehr stark darstellt. Das ist ja auch immer ein spannendes Thema, Frauen in der Küche, sie ist die einzigste Frau, das wird auch betont, und die ist natürlich zuerst mal enttäuscht, weil sie Linguini beigestellt worden ist, damit der lernt von ihr. Und er lernt natürlich viele Dinge von ihr, aber dann im letzten Moment, bevor dieser Gang rausgeht, kippt er, gesteuert von Remy, die eigens kreierte Soße über, ich glaube, es war ein Kalbsbries, und alle sind erschrocken. Colette ist enttäuscht, dass er einfach hier so einen Alleingang macht, und dann kommt die Antwort des Gastes. Es ist fantastisch und alle wollen dieses Gericht bestellen und plötzlich muss halt Linguini da wie wild kochen und alle denken, was ist denn jetzt hier los? Was ist hier passiert, ja? Und Colette ist natürlich enttäuscht, da entwickelt sich auch so eine kleine Liebesbeziehung zwischen Linguini und Colette und sie ist halt maßlos enttäuscht, dass sie, ja, dass er sie doch irgendwie scheinbar belogen hat und er will ihr ja da die Wahrheit erzählen, aber Remy, die Ratte, steuert ihn dann doch zum Kuss und wie gesagt, da entwickelt sich dann auch so ein bisschen eine kleine Liebesbeziehung. Da sind beide auch irgendwie auf den Geschmack gekommen, ne?
Ja, auf jeden Fall, Colette ist auch eine interessante Figur. Ich glaube, der Sous-Chef, wenn ich das richtig erinnere, ist das nicht dieser Deutsche, der da arbeitet, wo man nicht genau weiß, warum, was er eigentlich früher gemacht hat, der irgendwie irgendjemand umgebracht hat oder also damit kokettiert, verschiedene Kriminalfälle irgendwie provoziert zu haben in seiner Vergangenheit, wie ja alle in dieser Küche irgendein Geheimnis mit sich rumtragen, ja, oder irgendwie eine Vergangenheit haben, wo man auch so ein bisschen merkt, und das finde ich dann eben auch spannend, also wo steht auch Kellett und was sind die anderen, dass diese Küchenbrigade eben ja auch ein Sammelsurium von sehr unterschiedlichen Charakteren ist, die da vereint werden müssen, um dann als einer zu funktionieren. Und auch das, finde ich, zeigt der Film zumindest auf eine einführende Art und Weise ganz gut, ja, dass er irgendwie so klar macht, also Sterneküche, Hochküche, das ist eben nicht einer, der da einfach so steht und was zusammenbrutzelt, ja, sondern das ist eben Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Funktionen, von ganz unterschiedlichen Stationen, wie es auch hier im Film benannt wird, in der Küche, wo Gerichte aufgeteilt zubereitet werden und wo man eben irgendwie als Team funktionieren muss. Und was ja auch oft kritisiert wird, ja, in der Küche herrscht so ein harscher oder barscher Ton, aber man muss eben klar machen, was hier für Gerichte erzeugt werden, ja, also und also bisher ist mir noch nicht so richtig bekannt geworden, so ein Beispiel, wo man sagt, ja, wir können irgendwie hier basisdemokratisch immer entscheiden, wer was macht. Das scheint so nicht so richtig zu funktionieren, sondern es gibt, also man muss natürlich die Leute gut behandeln, ja, es müssen irgendwie Arbeitsbedingungen sein, mit denen die Leute arbeiten wollen, aber es ist klar, jeder hat irgendwie eine bestimmte Stellung, ja, und die muss er ausführen. Das ist wie so ein Körper, ja, so mit verschiedenen Organen, die alle eine Aufgabe haben und die, da kann ich irgendwie die Leber auf einmal sagen, nee, sie will jetzt auch mal irgendwie im Takt schlagen, ja, oder das Herz will jetzt auch mal nachdenken oder sowas, ja, also dann der Sous-Chef hat eine bestimmte Funktion und der Saucier hat eine bestimmte Funktion, ja, der Service hat auch eine ganz wichtige Funktion, der muss eben auch funktionieren, ja, und der Chefkoch, der muss das eben organisieren, ja, der ist wie der Dirigent, der sein, also nicht nur vielleicht das kreative Zentrum ist, ja, aber er muss eben mit allen Rücksprache haben, eine Kommunikation organisieren und ja, den Laden am Laufen halten, dass es kein Chaos gibt, ja, dass und, jeder die Instrumente, die ihm zur Verfügung stehen, aufs Beste spielt. Und genau, Colette ist da jemand auch, der sich in dieser Hierarchie, in dieser Männerdomäne behaupten muss. Und das Interessante finde ich auch, dass dieser Film eben auch ja sagt, an einer bestimmten Stelle, wo Colette sich so einführt, sie ist eben da, weil sie besonders tough ist. Ja, sie ist eben diejenige, die sich hier durchsetzen gelernt hat, und sie lässt sich nicht von irgendjemandem, der hier als Wunderkind auftritt, ihren Posten streitig machen, sondern sie weiß ganz viel, ja, aber sie ist eben auch jemand, der selbstbewusst seine Position auch gegen die anderen, die sicherlich auch irgendwie um Ränge kämpfen, ja, dann will man aufsteigen, man will nicht absteigen, man will eben nicht der Junge sein, der den Müll rausbringt, weil das ist eben eine nachgeordnete Position, ja, da will sie sich eben auch nicht ihren Job streitig machen, ne? Dass sie jetzt da zur Lehrmeisterin abkommandiert worden ist, ja, sie soll ihm dann die Basics vermitteln, das ist ja auch eine ambivalente Situation für sie, also sie merkt schon, dass es irgendwie die Zusatzaufgabe, die sie erbringen soll, bei jemandem, der sich da jetzt in der Küche auf einmal so ins Zentrum gemogelt hat, muss man ja auch sagen, ja, das ist ja noch nicht ganz klar, aber so ist es ja und das wittert sie vielleicht schon. Auf der anderen Seite ist sie natürlich auch jemand, der das Wissen dann weitergibt, ja, und auch sich dafür bedankt, dass der andere das Wissen annimmt. Das finde ich eigentlich auch einen ganz spannenden Moment, ja, also wenn man sagt, man hat eine konstruktive Arbeitsbeziehung, wo auch Wissen geteilt wird, dann bedankt sich derjenige, der was beigebracht bekommt, aber man bedankt sich vielleicht auch bei jemandem, der das Wissen eben angemessen würdigt und aufnimmt. Ja, das ist eben auch eine tolle Sache und nicht jeder Schüler ist, jeder Lehrling ist ja, stark, dass er sagt, ja, das ist auch eine tolle Sache, dass ich das hier lernen kann, ja, und ich benutze das auch und das ist eben schön, dass Colette eben diese Wertschätzung dann für ihr Wissen auch bekommt in diesem Film.
Ja, und es ist in der Tat so, du hast es auch gerade geschrieben, einfach dieser Blick in die Küche als geschlossene Welt, ne, mit klaren Hierarchien, das hat man ja oftmals gar nicht so und ich finde, du hast gesagt, einfach eine schöne Möglichkeit wurde da gewählt, das einfach auch mal einfach niederschwellig darzustellen, wie so dieser kleine Mikrokosmos hinter der Küchentür in einem Restaurant, egal ob gehoben oder nicht gehoben, funktioniert. Und es ist tatsächlich ja so, wer drin ist, der bleibt und wer nicht reinpasst, der fliegt dann auch oft raus. Oder weil es eine eingeschworene Mannschaft ist, weil es ein eingeschworenes Team ist, auf das man sich, wo sich jeder auf den anderen verlassen muss und damit es eben einfach funktioniert, du hast das ja eben so schön beschrieben, das fällt auseinander, als dann eben klar ist, dass der Linguini nicht selbst gekocht hat, sondern eben die Wahrheit, dass er da gesteuert wird von jemand anderem, der eben kochen kann. Und da sind plötzlich alle enttäuscht und gehen dampfen ab, sogar der Service dampft ab. Colette dampft kurzzeitig ab, die kommt ja dann nachher wieder zurück. Aber er steht dann plötzlich ganz alleine da, weil er reingeschummelt, reingemogelt, ja, du hast's erwähnt, weil alle enttäuscht sind. Weil eigentlich haben sie alle gedacht, wow, jetzt haben wir hier wieder einen Meister, der uns führt, der uns neue Impulse setzt, mit dem wir durch dick und dünn gehen und endlich nicht mehr hier irgendwelche Fastfood-Geschichten auch machen müssen, weil der andere Chef, der sich ja da sehr, sehr viel versprochen hat von Gusteau als Namen, hat das ja extrem ausgeschlachtet und vermarktet, von Burritos über, was weiß ich, Corn Dogs und Ähnlichem. Und das war natürlich da auch sehr wahrscheinlich ein großes Stück von dem, was da so in der Küche passiert ist. Und man spürt ja auch diesen Aufbruch, diese Leidenschaft, die da plötzlich wieder entfacht wird, als positive Rückmeldungen von Gästen kommen, positive Rückmeldungen von Kritikern kommen. Und da ist eben plötzlich so eine eingeschworene Gemeinschaft mit dem Jungen, du hast ja gesagt, der den Müll rausträgt, der wischt und abputzt oder abwäscht. Und mit dem ist plötzlich da so eine Verbindung da und man ist eben dann dieses eingeschworene Team, egal welche Geschichte, welches Geheimnis man hat. Und ja, die zerbricht aber dann auch, wenn man eben genau dann alle anderen enttäuscht. Und das passiert ja da. Und Gott sei Dank sind plötzlich dann die Ratten da. Ne? Das ist natürlich total ekelhaft, das muss man natürlich sagen, ja, wenn man sich das denkt. Obwohl, auch da ist der Film sehr, sehr gut, ja, auf Hygiene geachtet wird, weil alle Ratten, die mit Essen zu tun haben, das sagt ja Remy so schön, die laufen aufrecht und vor allem wurden sie vorher alle mal einmal kurz durch die professionelle Tellerwaschmaschine im Restaurant gejagt.
Das ist wirklich ein interessanter Punkt, also mit der Hygiene auch. Also schon am Anfang wird ja Remy von seinem Bruder gefragt, warum er, also Remy, denn die ganze Zeit aufrecht laufen würde und ob das sein Vater wüsste, dass er da aufrecht läuft. Da sagt ja Remy, ja, aber ich laufe aufrecht, ja, weil ich mit den Händen das Essen anfasse und ich will nicht mit dem schmutzigen Pfoten, mit denen ich durch den Dreck laufe, an die Speisen kommen. Und du hast recht, am Ende werden die alle einmal heiß gewaschen irgendwie, damit die das sauber das Essen da anrühren können. Und das ist ja auch wieder ein spannender Punkt. Selbst als das ist ja so, dass als das Geheimnis rauskommt, gelüftet wird, dass der Knabe ja mit der Ratte zusammenarbeitet, dass die der eigentlich Chefkoch ist, dass dann das ganze Team ja nicht abhaut und dass dann, also auch als die Ratte da alleine ist, sie kann ja wirklich kochen, sie beherrscht das alles, ja, also sie ist so ein Talent, wie es nur alle Jubeljahre mal vorkommt und zu finden ist, aber auch sie kann alleine eben nicht diese Küche schmeißen, sondern sie braucht ein Team, ja, alleine wäre sie verloren und da muss eben ihre Rattenfamilie kommen und die müssen dann diese Stationen bespielen, werden dann da auch so militärisch eingeteilt, also auch hier wird nochmal unterstrichen, ja, also Küche, Hochküche vor allen Dingen, ja, so Omelette, das kann man auch alleine zu Hause machen, das ist keine Frage und Omelette kann auch perfekt sein, keine Diskussion, ja, aber eben Hochküche, diese spezielle Speisekunst und Speisekultur, da braucht man eben ein Team, das ist keine Einzelarbeit, ja, das ist keine Sache von einem Genie alleine. Man kann eine Beethoven-Sinfonie eben nicht alleine an einem Klavier spielen, da kann man das nicht hinbekommen und ja, witzig, diese Hygiene-Geschichte, weil da musste man natürlich auch, und das bricht dann dieser Film auch auf, das hast du am Anfang auch schon gesagt mit seiner Absurdität, doch immer mal wieder schlucken als jemand, der auch gern mal ins Restaurant geht und dann so ins Überlegen kommt, ja, also wie wäre das wohl, wenn ich Ratten sehen würde in einem Restaurant? Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal in Vietnam war und das war ein sehr schöner Aufenthalt, aber da zum ersten Mal das Erlebnis, dass ich so ein Straßenbild gerade abends, also Unmengen an Riesenratten gesehen habe. Und ich weiß noch, dass ich das nicht so prickelnd fand. Also noch eigentlich weniger prickelnd als Hubert Aiwanger, glaube ich, wenn er Insektenburger essen müsste. Und deswegen, hier wird schon also auch mit so einer dissoziativen Komponente gespielt.
Ja, genau. Also mit etwas, was überhaupt gar nicht so klar ist und was eigentlich total gegensätzlich ist und trotzdem dann in dem Fall von Remy ja wieder passt, weil er, und da spielt auch das, was ich eingangs auch gesagt habe, jeder kann kochen, egal woher du kommst, egal wer du bist, mach einfach was und du kannst es schaffen, ne? Selbst wenn du eine Ratte bist, in der Küche nichts zu suchen hast, nicht sprechen kannst, weil klar, die Ratten sprechen miteinander, er spricht mit dem toten und auferstandenen, ihm erscheinenden Sternekoch Cousteau, aber wenn er mit anderen Menschen spricht, ist es natürlich ein Gepiepe und ein Gefiepe, was halt so eine Ratte macht, ja. Also er kann lesen, ja, deswegen Remy ist auch derjenige, der das Ganze aufdeckt, dass eigentlich Linguini der Sohn und somit Erbe des ganzen Restaurants ist. Aber letzten Endes ist er jemand, der da in dieses System gar nicht irgendwie reinpasst, in dieses menschliche System und trotzdem es so weit bringt, dass er nachher seine Rattenfamilie dirigiert, die alle Posten besetzen, um dann, das ist ja das Schlimme, das passiert ja alles, als Anton Ego im Restaurant sitzt und überrascht werden will. Er bestellt ja nichts Bestimmtes von der Karte, sondern er sagt einfach, ja, der berühmte Chefkoch soll einfach mal was kochen. Und einfach was kochen und ihn damit begeistern. Aber er ist ja, du hast es ja auch gesagt, als du über ihn eben gesprochen hast, er ist eigentlich satt. Er ist jemand, der schon alles gegessen hat, den nichts mehr überraschen kann. Er ist einfach satt und gehässig, asozial, ja, auf eine gewisse Art und Weise, so wie du es auch beschrieben hast. Er spürt einfach auch nichts mehr. Und das sieht man auch schon dieser Figur an, der irgendwie so eine Mischung aus Nosferatu und ich weiß gar nicht, was noch ist. Oftmals ist es ja so, dass diese Figuren in irgendeiner Art und Weise den Originalsprechern ähneln. Aber in dem Fall ist es nicht der Fall. Ich habe das gleich mal geguckt, weil ich dachte, naja, wer ist der Originalsprecher in Amerika? Ist es ja ein US-Film gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber der sieht anders aus. Oftmals hat man ja da irgendwo so ein Erkennungsmerkmal dann zu diesem Sprecher, selbst wenn es Tiere sind und animiert sind. Aber in dem Fall gar nicht. Jedenfalls ist es schon so eine Figur, die da auftaucht und eigentlich alles zerbeißen möchte. Und durch diesen Zwischenfall dauert ja auch alles lange. Es ist auch nicht klar, was gekocht wird. Und Remy hat dann irgendwie den Einfall, was er kocht. Er kocht ein ganz einfaches Gericht, das aber Ego so viel Gefühl zurückbringt, dass er plötzlich sich in die Kindheit zurückversetzt fühlt. Weil er so ein einfaches Gericht, so ein Ratatouille, probiert, das ihn einfach wieder daran erinnert, wie das damals in seiner Kindheit war. Und plötzlich hat er Gefühle, dieser Mensch. Der ist nicht durch irgendwie was ganz Exotisches, Verrücktes, sondern eben durch ein ganz ehrliches, echtes, bodenständiges Gericht überrascht worden.
Ja, genau, das ist ein Glückstreffer, würde ich auch sagen, auf eine gewisse Art und Weise gewesen von der Küche, dem Küchenchef in dem Fall, dass wir ausgerechnet dieses Gericht ja gefunden haben, mit dem der Junge damals, als er ein kleiner Junge gewesen ist, ja, Ego, von seiner Mutter immer wieder aufgepäppelt worden ist. Also ein echtes Komfortfood haben sie da auf einer hoch qualitativen Ebene wiederhergestellt. Ich musste gerade noch darüber nachdenken, dass du oder wie schön du eigentlich Ego beschrieben hast, dass du sagst, er ist so satt, auch diese Nosferatu-Karikatur finde ich auch gut. Und jetzt gerade dabei kam mir einfach nur der Gedanke, dass das auch so ein Beispiel ist, wenn Intellektualität eigentlich, auch wenn sie sich mit einem schönen Thema beschäftigt, das Thema kaputt denken kann. Ja, also ich musste jetzt, das kam mir gerade aus unserem Gespräch, so eigentlich Leute aus der Wissenschaft denken, die auch sich mit einem schönen Thema beschäftigen, aber das eben dann so ja, so rationalisieren, so stark durchdenken, auch schon irgendwie so viele Dinge vielleicht irgendwie beschäftigt haben, dass sie da gar keinen Genuss mehr dran finden, auch wenn es noch so schöne Dinge sind. Und das passiert ja eigentlich ist bei Ego passiert. Also, und wie du sagst, er hat eben auch auf hohem Niveau wahrscheinlich so viel gegessen, dass er keine Lust mehr auf das Essen hat. Das erinnert mich an ein Gespräch, ich darf den Namen bestimmt sagen, mit Esther Kern, einer, glaube ich, von uns beiden sehr geschätzten Food-Journalistin und Food-Forscherin ja auf eine gewisse Art und Weise mit ihrem Projekt From Leaf to Root und die ja auch mal als Gastrokritikerin für irgendwie renommierte Journale geschrieben hat und die hat, wenn ich das richtig erinnere, sie möge das korrigieren, wenn ich das falsch sage, aber ich meine, es ist so eine Geschichte, die mir in Erinnerung geblieben ist. Sie hat mal gesagt, sie musste dann auch irgendwie innerhalb von 7 Tagen 8 Sternrestaurants besuchen und das war eben was, wo ihr das dann zum Hals raushing irgendwann. Und genau so stelle ich mir das eben bei Hugo irgendwann irgendwie auch vor, dass er im Gegensatz zu Esther nicht den Absprung geschafft hat. Oder erst am Ende des Films halt tatsächlich dann doch vielleicht auch den Absprung schafft, ja, rauszukommen aus diesem elitären Dünkel. Ja, man muss auch immer Sterneküche essen und darunter geht da noch irgendwie gar nichts mehr, weil das ist dann irgendwie alles schon Plebs und ja, auch Slow Food ist ja alles, was, ja, das ist irgendwie so eigentlich alte, arme Leute essen, ja. Man ist ja jetzt, hat sich auf das Niveau hochgearbeitet. Er kommt ja, wie man in diesem Einspieler von seiner Kindheit sieht, auch nicht aus elitären Verhältnissen. Er kommt ja wie aus sehr bäuerlichen oder ländlichen Verhältnissen. Ja, das ist ein kleines Haus, in dem er sein Essen damals bekommt. Also er hat sich da hochgekämpft, ja, an diese Position, die er inne hat und hat sich dann durch diese Sterneküche gefressen, aber er ist einfach übersättigt. Das finde ich, hast du richtig gut getroffen und so jemand muss man vielleicht auch einen Ausweg bieten und der Film zeigt, wie man dann auch einen Ausweg dabei rausfindet, indem man sich auch wieder auf einfache Sachen besinnt und das heißt nicht auf Fast Food, ja, das irgendwie lieblos hergestellt ist, sondern auf einfachere Gerichte, die aber trotzdem auf einem hohen handwerklichen Niveau oder auf einem guten handwerklichen Niveau hergestellt worden sind. Ja, und dass man da auch wieder die Lust am Essen und am Nachdenken über Essen finden kann. Und das, genau, passiert ja dann mit Ego, dass er dann eben auch eine Kritik schreibt zum Schluss, die eben aus diesem verkopften Elitären rauskommt und wieder so ein bisschen eine menschlichere Komponente rausbringt. Also natürlich trotzdem eine sehr gut geschriebene Kritik, ja, also kein Gestammel oder was, aber eben eine, die ja wieder an das Menschliche oder das Fühlende Schmecken anschließt.
Ja, mit Herz geschrieben. Ne? Seine Leidenschaft ist sehr wahrscheinlich über die Jahre einfach auch abhanden gekommen, weil er vielleicht auch einfach zu oft enttäuscht worden ist, was da serviert worden ist. Gerade wenn du in der gehobenen Küche unterwegs bist, dann hast du natürlich irgendwann vielleicht auch mal so den Anspruch und dann bist du von den kleinsten Dingen enttäuscht und das schreibt natürlich dann auch der Kritiker nieder. Was mir jetzt gerade noch zwei Geschichten, die mir eingefallen sind, weil du gerade gesagt hast, ja, man ist dann einfach satt, ne? Und man geht da so technisch ran. Also ich habe eine Freundin, die angefangen hat, Dönerrestaurants, jetzt was ganz anderes, zu testen und zu besuchen, darüber auch in Social Media zu berichten. Ja, also ich esse auch gern Döner hin und wieder, aber sie hat das auch in der Regelmäßigkeit getan, wo sie dann auch gemerkt hat, okay, es macht irgendwann mal dann auch keinen Spaß und sie ist da auch sehr technisch rangegangen, wenn ich mit ihr dort war, ne? Da hat mir die einfache Einkehr in so einem Dönerrestaurant auch fast keinen Spaß mehr gemacht, weil wenn du dann jemand gegenüber sitzt, der dann diesen Döner, es ist halt ein gefüllte Brottasche, ja, würde ich jetzt einfach sagen. Manchmal mehr Zwiebeln, manchmal wenig Fleisch oder viel Rotkraut. Zerziert und dann eben da, wie ein Restaurantkritiker rangeht, dann kann man da auch irgendwann, glaube ich, schon den Spaß verlieren, ne? Weil du gehst immer wieder und ein Döner, ja, ich meine, ich habe es bei Slow Food auch selbst gemacht für den Genussführer in Baden-Württemberg und natürlich dort sehr oft schwäbische Küche gegessen und du glaubst nicht, wie oft ich halt einen schlechten Zwiebelrostbraten essen musste und ja, nichtsdestotrotz habe ich hier einfach auch versucht, nicht mit einem Maß anzulegen, wie ich jetzt in einem anderen Restaurant anlegen würde, sondern immer noch gesagt, okay, schmeckt's, also A, schmeckt's, klar, B, ist aber auch das gegeben, wofür eben dann auch Slow Food steht, ja. Nachhaltigkeit, fair und sauber und so weiter und so fort. Ist das nicht gegeben, dann kann man halt sagen, naja, kommt nicht in diesen Genussführer rein. Und da geht's mir jetzt nicht darum, ist die Tischdecke sauber oder habe ich eine Stoff- oder eine Papierserviette? Ist die Speisekarte jetzt nur auf einem Papierzettel oder schön irgendwie eingeschweißt oder gebunden? Das hat für mich in dem Fall keine Rolle gespielt, weil da ein ganz anderes Kriterium angesetzt wird. Aber irgendwann hatte ich da auch genug, ja, weil ich sagte, ja gut, ich habe da keine Lust mehr drauf. Also sonst geht's mir dann ähnlich wie Ego, dass ich da satt bin und dann, ja, vielleicht nur noch sag, nee, schmeckt nicht, nein, schon tausendmal gegessen, tausendmal besser oder schlechter oder wie auch immer. Und das macht halt was mit einem. Und diese Erinnerung, das vielleicht noch als letzte kurze Einwurf von meiner Seite, diese Erinnerungen, die da kamen, jetzt bei Ego mit seinem Ratatouille, das ja wahrlich kein aufwendiges Gericht ist, sondern so wie du gesagt hast, trotzdem mit guten Zutaten, vielleicht mit der besten Tomate und mit der besten Zucchini und Paprika gekocht wird und mit einem gewissen Twist und mit Liebe und Leidenschaft, da kommt was Richtiges raus. Und ich erinnere mich, als mein Vater nach seinem Schlaganfall damals in der Reha war und ihn da nochmal so eine Krippe erwischt hat und er da auch ja nochmal im Bett lag und das, was er vorher erarbeitet hat, alles wieder weg war, hatte einfach keinen Appetit, er konnte nichts essen, was es da so gab. Und dann hat meine Mutter ihm halt zum Beispiel, wie wir hier im Saarland sagen, Hackfleischküchelchen, eine Frikadelle, eine Boulette, ein Fleischküchle, Fleischpflanzerl, jetzt haben wir, glaube ich, alles gemacht und mitgenommen. Und das hat er dann plötzlich mit Genuss nochmal gegessen, ja, weil das was war, was ihn dann auch nochmal die Lebensgeister geweckt hat. Das ist ja auch sowas. Das Gericht hat plötzlich die Lebensgeister bei Ego nochmal geweckt. Und das war damals bei meinem Vater auch so. Da hat er gesagt, ja, das kann ich mit Appetit essen, ne? Und da hat meine Mutter immer mal wieder eben diese Gerichte, die er von zu Hause kannte, mitgebracht, die hat er dann mit Genuss essen können. Und dieser Genuss, der geht eben, wie du auch sagtest, oft verloren. Und der geht nicht mal nur so einem Restaurantkritiker verloren, sondern eben, glaube ich, auch im Überfluss. Wenn man im Überfluss lebt, so wie wir, ne? Also ich sage auch immer, was brauche ich? 10, 20, 30 verschiedene Wurstsorten, ob da jetzt irgendwo ein Gesicht drauf ist oder keine Ahnung was. Eigentlich das Einfache ist doch das Gute, manchmal oder meistens oder vielleicht sogar immer.
Ja, das ist natürlich, könnte nochmal eine extra Folge für deinen Genusstalk werden. Was ist das Gute oder was? Wie funktioniert Kritik? Also, es kommen natürlich bei mir jetzt viele Gedanken noch über die Frage, also, was macht unterschiedliche gute Kritik aus? Ich sehe jetzt da die Kontroverse, könnte man fast sagen, zwischen Siebeck und Dolase, ja, so, die mich auch mal ganz. am Anfang meiner Auseinandersetzung mit Essen und Trinken ganz stark beschäftigt hat, also der eben auch sehr, ja, erzählerische, super viele Nebenvariablen einflechtende, in Erinnerung schwelgende Siebeck und auf der anderen Seite der analytische, Geschmackskurven zeichnende, begriffsarbeitende Dolase. Und ich will jetzt irgendwie Dolase gar nicht, so würde ich jetzt nicht abwerten wollen, aber es ist eben, es sind zwei verschiedene Möglichkeiten, da ranzugehen und man findet wahrscheinlich den meisten Genuss, indem man ab und an mal hin und her schwenkt, ja, und indem man sich nicht verläuft in einem Gebiet. Und genauso ist es beim Essen, würde ich auch jetzt aus der Hüfte geschossen behaupten. Also Hochküche ist eben etwas, was man nicht zum Alltag machen sollte. Das ist, weil das ist eben aufwendiges, es ist ein luxuriöses, es ist auch natürlich ein elitäres Unterfangen, ja, einfach weil man viele Menschen beschäftigen muss, die ansonsten ja andere Sachen tun könnten, indem man wertvolle Zutaten verbrät und die dann schnell isst, verhältnismäßig, ja. Aber als außergewöhnliches Erlebnis natürlich finde ich das auch spannend, ja. Die Sache ist, man darf eben nicht sagen, das ist der Standard und man sollte nicht die einfachen Dinge ja aus den Augen verlieren oder sich nicht mehr mit den Basics beschäftigen können, weil da stecken nicht nur ja viele Geschmackskomponenten drin, sondern auch wahrscheinlich viele Erinnerungen, weil uns die Basics durch schwierige Zeiten gebracht haben oder aufgebaut haben, gerade auch in der Kindheit. Da liegt eben beim Essen und Trinken, das ja vielleicht noch so als letzten Punkt, steckt ja doch dann viel drin, auch in unseren Esserinnerungen, weil wir mit Essen und Trinken ja groß geworden sind, und es kann der Haferbrei sein, ja, also Milch mit Haferflocken und Rosinen und ein bisschen Zimt obendrauf, der einem an einem kalten Tag, an einem kalten Wintertag dann doch mal den Abend ganz gemütlich gemacht hat, ja, oder irgendwelche Fleischpflanzer, also ganz einfache, aber ja, genau, sättigende und ja, mit einem intensiven Geschmack von einer liebevollen, von einem liebevollen Person, von einer liebevollen Person zubereiteten Gericht, die einen ja am Leben erhalten und ja, das dann doch ja, relevant sind für unser Genussempfinden, unser Leben lang.
Ja, die kulinarischen Erinnerungen, wir hatten es ja schon in unserer letzten Folge davon bei Babettes Fest, kulinarischen Erinnerungen, die halt einen prägen und die einen immer wieder an Situationen, Orten, Menschen erinnern, wenn man genau dieses Gericht da einfach auch zu sich nimmt. Und das, was du gerade eben auch nochmal geschildert hast von Hochküche versus oder auch ganz wichtig, nicht immer Hochküche, nicht immer das Feine, sondern auch das Einfache zu essen. Das passiert ja tatsächlich auch am Ende des Films. Ja, das Sternenlokal Gusteau muss schließen, weil natürlich die Ratten in der Küche waren und weil natürlich der in Deutschland wird man sagen, der Herr vom WKD entsprechend das Ganze gesehen hat und zudem auch noch der alte Chefkoch, der kleine böse Chefkoch, das Ganze auch natürlich nochmal anschwärzt. Und dann wird der Laden zugemacht, weil natürlich Ratten in der Küche waren. Aber der liebe Ego, der sich wieder auf die Einfachheit besinnt, macht quasi als Sponsor ein neues Restaurant auf, La Ratatouille, im Service der kleine Linguini, der kapiert hat, ich kann nicht kochen und ich werde mich jetzt nicht verbiegen und mit Remy irgendwie mich steuern lassen, muss ich auch nicht mehr. Sondern ich bin draußen im Service, bediene die Menschen, das kann ich. Und in der Küche steht Colette, gemeinsam aber mit Remy, der in der oberen Etage, und da kommt es dann plötzlich auch irgendwie wieder lustig dazu, ein Rattenrestaurant ja auch noch hat, wo dann die Ratten an Tischen sitzen und auch nicht nur Abfall essen, sondern eben auch besondere Kreationen vom lieben Remy. Und das ist so das versöhnliche Ende, dass doch alle eben auch, sag ich mal, nicht nur diese Hochküche brauchen, sondern eher diese einfache Küche, die eben mit Leidenschaft und mit Erinnerung durchsetzt ist, dass der Ego auch immer wieder sagt, ja, überrasch mich einfach mit irgendetwas, und er sich dann überraschen lässt, was da kommt, und ihm ist es egal, es wird ihn schmecken, das weiß er, und es wird ihn sehr wahrscheinlich auch meistens nochmal an irgendeinen schönen Moment erinnern.
Auf jeden Fall ein versöhnliches Ende, natürlich auch so ein Pixar-Ende vermutlich, irgendwie alle sind glücklich, ja, ist ein ist ein gutes Ende. Kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich finde es genau schön, dass am Ende genau dieser Druck rausgenommen wird aus den Essenssituationen und Essen wieder als vergemeinschaftendes Element verstanden wird, indem man auch nicht dauernd so ein hierarchisches Bewerten aufmachen muss. Das passt. Über Ratten in der Küche muss man in dem Hygiene-Podcast nochmal drüber sprechen. So wie die Ratten da sind, würde ich sie auch tolerieren. Aber wie gesagt, das ist halt ein Animationsfilm.
Ja, was sagst du? Du bist ja kein Animationsfan. Gibt es ja nur einen von vier Gängen, oder bist du doch noch auch mit dem Zwischengang irgendwie zufrieden und gibst dem Film 2 von 4?
Ja, okay, das da muss ich natürlich jetzt tatsächlich die Bewertung auch anpassen in Bezug auf die anderen Filme, die wir gesehen haben. Wir sagen ja, wir geben generell vier Gänge, also 4 Sterne wäre bei unserem hierarchischen System so das Maximum. Ich habe im großen Fressen, so muss man sagen, wahrscheinlich einer meiner Lieblingsfilme, schon 4+1 gegeben und Babettes Fest 3. Ich muss einfach sagen, ich bin gestartet in der Annahme, naja, so ein Animationsfilm, Daniel, finde irgendwas Gutes daran, dann könnte man fast sagen können, ich gebe ihm so einen Stern. Aber jetzt im Gespräch, finde ich, mit dir auch ist nochmal rausgekommen, so, ja, wie viele schöne Elemente da doch drinstecken, noch Elemente, über die man gut nachdenken kann. Ich würde ihn trotzdem nicht auf dieselbe Stufe stellen bei mir wie Babette. Deswegen würde ich sagen, es ist eine gute 2. Also es ist ein Essen, das, denke ich, wo man mal hingehen kann, ja, und wo man auch zufrieden wieder rauskommt. Wie oft ich da jetzt nochmal hingehen würde, weiß ich nicht, aber ich bin froh, dass ich da gewesen bin. Und es gibt jetzt nichts dran zu kritteln, sondern es war einfach ein schöner Film und es war ein noch schöneres Gespräch, eine noch schönere Analyse mit dir über diesen Film, Johannes.
herzlichen Dank schon mal dafür. Also ich habe ja zuerst drei Gänge vergeben bei Das große Fressen. Bei Babettes Fest war ich ja euphorisch nach zweimal Schauen. Vielleicht lag es daran, dass ich gesagt habe, hier, ich trinke noch einen Schnaps, also 4+1. Und hier würde ich tatsächlich 4 von 4 geben. Also ein Film, der sowohl Erwachsenen als auch Kindern gut schmeckt. Das war für mich irgendwie so ein sehr, sehr netter Film, wo ich mich gut unterhalten gefühlt habe, aber auch die kulinarische Komponente und das, was da irgendwie transportiert worden ist, dass wir jetzt hier nochmal viel intensiver auseinandergenommen haben, als ich das zuerst in meinen Gedanken, als ich den Film gesehen habe, hatte. So transportiert, dass ich sage, ja, 4 von 4 Gängen, das ist einfach nicht nur ein Kinderfilm, sondern eben auch so ein Degustationsmenü mit Botschaft, ja, könnte man sagen. Ohne viel Shishi, mit einer Prise Humor. Und es transportiert einfach so viel über Mut, über Geschmack auch und einfach, dass man einfach Dinge mal auch wagen muss und jeder eben kochen kann, ne? So, genau, also von daher, ich würde den sehr wahrscheinlich mit Abstand nochmal irgendwann schauen. Wie gesagt, ich fand ihn einfach unterhaltsam, nett gemacht und schön anzusehen. Und deswegen, ja, bin ich da auch jederzeit nochmal bereit zu schauen. Also ich habe gedacht, es gab eine Fortsetzung, es gibt aber scheinbar doch keine Fortsetzung. Das habe ich wohl irgendwann mal geträumt, keine Ahnung. Aber jedenfalls fand ich das ein schönes Ding, was mich auch dazu verleitet hat, das vielleicht nochmal zu gucken, was hat er denn überhaupt dafür in Ratatouille gekocht? Weil man kennt ja eigentlich Ratatouille so, dass alles kleingeschnippelt wird und in einen Topf gekocht wird, bis alles weich ist. Aber das war ja schon ein bisschen besonderer, ein bisschen aufwendiger, sage ich mal so. Geschichtet in einer Auflaufform, abgedeckt, darunter eine Soße aus stark gegrillter Paprika, die dann da gemixt wird, darauf eben dann schön fächerartig abwechselnd geschichtet, die Zucchini, die Tomate etc. Und dann ab in den Ofen abgedeckt und eben dann hat Remy das Ganze schön als Türmchen auf den Teller gepackt mit dieser Soße. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, Pimpernade, glaube ich, wird sie genannt, wenn ich es richtig weiß, wenn ich es noch richtig abgespeichert habe. Schön serviert und dann der besondere Kniff ist die Vinaigrette. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch nachkochen werde, um einfach mal zu sehen, kreist das plötzlich wirklich so dich an und sagst, wow, jetzt fühle ich mich irgendwo hinversetzt, ja, sei es jetzt in die Provence, sei es nach Südfrankreich oder ähnliches. Ich werde jetzt nicht in meine Kindheit zurückversetzt werden, weil bei uns jetzt kein Ratatouille auf den Tisch kam, aber ob ich mich irgendwo hinversetzt fühle. Ich habe auch extra geguckt, ist von Michel Gérard oder ich weiß nicht, wie er richtig ausgesprochen wird, einer der Erfinder der Nouvelle Cuisine, der da mitgewirkt hat. Und das Ganze heißt eigentlich in dem Fall bei ihm Confit Bialdi und nicht einfach nur Ratatouille. Und das fand ich auch nochmal so interessant, dass ich es nachkochen werde. Das war so die Inspiration, die ich da auch noch mitgenommen habe.
Das ist eine sehr schöne Bewertung von dir und auch dieser Abschluss hier nochmal. Also das war mir gar nicht bewusst. Es hat bei dem Film, also hatte richtig kulinarische Beratung professionell stattgefunden. Verstehe ich dich richtig?
Also es gab, das weiß ich nicht, zumindest mal haben sie tatsächlich Gerichte, also dieses Gericht ist wirklich dieses Confit, das, was er danach gekocht hat, dieses Confit Bialdi, haben sie bewusst ausgewählt. Also es muss, ich habe nicht nachgelesen, das wäre vielleicht mal noch was, was man nachliefern kann in unseren Fußnoten, in den Shownotes oder sonst wo, ob tatsächlich auch ein Koch dabei war. Bei Babettes Fest war ja tatsächlich ein Koch, der eben dieses Menü entwickelt hat. Ein dänischer Koch, der dieses Menü entwickelt hat. Und hier muss auch eine kulinarische Beratung erfolgt sein, weil auch in der Animation schon sehr viele korrekte Dinge, was das Kochen angeht, was das Anrichten angeht, wie die ganze Küchenarbeit vonstatten gegangen ist, ja erfolgt ist. Klar kann man das irgendwie animieren und gucken, aber normalerweise, so kennt man es ja von Krimis, ist immer irgendwie ein Spezialist am Set, egal ob klassischer Kinofilm mit Menschen oder animiert. Da habe ich tatsächlich jetzt gar nicht drauf geachtet, sondern speziell auf dieses Gericht, weil ich dachte, das ist kein normales Ratatouille, wie man es sonst immer sieht und kennt. Deswegen habe ich recherchiert und bin dann darauf gestoßen, dass das dieses Ratatouille von diesem Michel Gérard oder wie auch immer er ausgesprochen wird, da ist. Also von daher, scheinbar wurde da auch irgendwie mit professionellen Menschen gearbeitet.
Alles klar, ich werde deinen Instagram-Account im Auge behalten und gucken, wann du die Fotos vom Ratatouille oder von diesem kompliziert auszusprechenden Originalgericht posten wirst.
Ja, das wird auf jeden Fall folgen. Was auch auf jeden Fall folgen wird, ist ja unsere nächste Runde Fressen und Film. Und da verlassen wir mal die Haute Cuisine, die wir ja tatsächlich in den ersten drei Folgen auf ganz unterschiedliche Art und Weise irgendwie bedient haben, und wir landen mitten in der DDR. Sushi in Suhl ist nämlich dann der nächste Film.
Finde ich sehr schön, dass wir von Paris in den Osten schwenken, um dann natürlich auch gleich wieder einen Riesensprung, offensichtlich Sushi spielt ja schon darauf an, nach Fernost zu machen. Also das ist eine ganz neue geografische kulinarische Komponente, die jetzt auftaucht.
Ja, das wird sicherlich ein spannender Film, vor allem auch so ein paar Grenzerfahrungen sind da im wahrsten Sinne des Wortes mit dabei. Also von daher bin ich schon richtig gespannt, was der Film bereithält. Ich meine, ich hätte ihn mal irgendwie auch vor Jahren gesehen, aber kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Deswegen freue ich mich, dass ich den jetzt auch nochmal anschauen kann oder vielleicht dann auch bewusst zum ersten Mal, das werden wir dann sehen. Auf alle Fälle, Daniel, herzlichen Dank wieder für diesen spannenden Austausch und diese unterschiedlichen Blickwinkel, die da plötzlich wieder aufgepoppt sind.
Ja, Johannes, geht mir genauso. Ich freue mich auch. Ich habe es schon gesagt, es war einfach ein schönes Gespräch und ich finde es weiterhin gut, dass wir beide offensichtlich aus so unterschiedlichen medialen, favorisierten Richtungen kommen und uns vielleicht so den Geschmack auf unterschiedliche Filme auch mal so eröffnen. Ja, also nicht, dass man gleich so sagt, das ist jetzt mein Lieblingsgericht, aber dass wir doch beide uns so für andere Geschmacksnoten, die nicht so präsent sind, so ein bisschen sensibilisieren. Das finde ich doch ganz fruchtbar.
Ja. Ja, dankeschön. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald, Johannes.
Das war Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!